das Contact Center Network. Wir geben Orientierung im Kundendialog.
Hallo und herzlich willkommen beim Contact Center Network. Und hier ist eine neue Ausgabe des CCN Podcasts. Und auf der anderen Seite der Leitung begrüße ich heute Jens Fuderholz. Jens Fuderholz ist Geschäftsführer von TBNPR. Hallo Jens.
Guten Morgen, hallo.
Ja, wollen wir gleich einsteigen?
Ja, legen wir los. Natürlich. Deshalb sind wir doch hier.
Dafür sind wir hier. Ich habe mir natürlich deine eure Homepage angeschaut und da lese ich Dinge wie Content Marketing, Buyer Persona, Lead Nurturing und so weiter. Und ihr behauptet von euch, dass ihr als Agentur helft, Komplexität zu entzerren, damit die Kommunikation auch dahin fließt, wo sie hin soll. Und das kannst du, lieber Jens, jetzt gerne mal beweisen. Wie kann man denn vereinfacht darstellen, was hinter diesen ganzen Begriffen so steckt?
Naja, Komplexität ist natürlich immer so ein Ding. Bei uns geht es darum, dass wir Komplexität natürlich vorfinden in den Unternehmen. Und Komplexität kann man natürlich auch nur mit Komplexität beantworten. Aber um es einfach zu machen, ganz operativ geht es bei uns um das Thema PR, Content Marketing und Lead Management. Und Lead Nurturing ist dann so ein Teil von Lead Management. Und das sind drei operative Gewerke. Wenn man in all diesen drei Gewerken gut ist, wenn man sie gut beherrscht und wenn man sie auch miteinander synchronisiert. Das ist immer ganz wichtig. Also es geht also um Marketing und Sales Alignment. Das ist so ein Begriff, klingt auch wieder komplex, ich weiß. Mhm. Dann schafft man es, Meinungsführer zu werden. Und das ist eigentlich unser Versprechen an unsere Kunden. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, Meinungsführer zu werden in ihren Märkten.
Genau, und dieses Meinungsführer, also Neudeutsch Thought Leadership, das steht auch ganz oben bei euch. Und warum muss ich denn heute ein Thought Leader, ein Meinungsführer in meinem B2B-Bereich sein, um ja angeblich wirklich auch erfolgreich sein zu können?
Na, das ist so ein bisschen so ein Wechselspiel. Ich bin Meinungsführer und erfolgreich und ich bin erfolgreich und irgendwann Meinungsführer. Das ist, die Frage ist, wo fängt man an und wie greift das Ganze ineinander? Natürlich muss man nicht Meinungsführer sein. Also wenn ich eine gut gehende Metzgerei betreibe, dann muss ich nicht der Wurstguru sein, sondern ich kann auch so ein gutes Geschäft machen. Und das gilt im B2B natürlich auch. Mhm. Aber es hilft natürlich, wenn wir uns angucken, wie viele Informationen jeden Tag oder in jeder Sekunde auf jeden Einzelnen einstürmen. Und wenn wir gleichzeitig sehen, dass die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen 7 Sekunden, ne, kürzer als ein Goldfisch, sagt man, ist, dann sehen wir, dass es wahnsinnig schwierig ist, mit normalen Botschaften à la kauf mich, ich habe eine tolle Technologie, ich habe eine Schraube, die kann schneller eingeschraubt werden als eine andere zum Beispiel, dass wir damit nicht wirklich durchkommen. Und das ist auch nicht okay, das, was die Leute aufgrund dieser Informationsüberflutung eigentlich suchen, sondern was suchen die Menschen? Die Menschen suchen Orientierung. Und das ist halt wieder das Thema Komplexität. Die einfachen Antworten, die funktionieren vielleicht irgendwo an den politischen Rändern, aber eigentlich ist unsere Gesellschaft, auch unser Wirtschaftsleben so komplex, dass wir ja über das Feature-Fucking, was man so betreibt, ja oft als gerade so ingenieurgetriebene Kommunikation, dass man da irgendwie drüber hinauskommen muss, dass man irgendwo einen Leuchtturm schaffen muss, der weithin sichtbar ist und der auch als Orientierungspunkt dienen kann. Und das ist genau das, was wir versuchen, mit unseren Kunden zu entwickeln, nämlich rauszukommen aus einer stumpfen, ja, featuregetriebenen Technologiekommunikation hin dahin, ja, eine Vision aufzuzeigen, wo denn ein Markt sich hin entwickeln wird, wo sich Technologie hin entwickeln wird und was das konkret für Bedeutung hat für die Kunden unserer Kunden letztendlich. Und dann werde ich irgendwann Meinungsführer und dann werde ich auch gehört und werde ernst genommen. Und wenn ich dann eine neue Technologie zum Beispiel auf den Markt bringen will oder neue Produkte auf den Markt bringen will, dann erfahre ich Aufmerksamkeit, eben weil ich diese Reichweite und weil ich diese Glaubwürdigkeit habe.
Mhm. Okay. Erinnert mich gerade wirklich, fällt mir ganz spontan ein, an Paul Johannes Baumgartner. Der hat das mal auf Verkäufer runtergebrochen. Er hat gesagt, es gibt 3 Arten von Verkäufern. Das eine ist der Verkäufer, mit dem willst du nie wieder zu tun haben. den meidest du auch. Das andere ist der Verkäufer, das ist der, an den du dich orientierst, wo du immer wieder hingehst, dessen Meinung du dir einholst. Und dann sagt er, ja, und die übrigen Verkäufer, und das ist die große Masse, die verschwinden im Meer der Bedeutungslosigkeit und der Vergleichbarkeit. Ja, also ich denke mal, wenn ich heute eine Schraube habe und natürlich meine Schraube präsentiere und dann höre ich mich wahrscheinlich an wie viele anderen auch, ne? Meine Schraube ist toll, mit der kannst du alles machen, die ist günstig, der Service ist der beste und da ist doch das Thema Orientierung, denke ich, das, was wir ja tatsächlich brauchen. Ja.
Und das führt dann auch, gucken wir uns Elon Musk an, der das Synonym quasi für Thought Leadership vielfach darstellt. Gucken wir uns den an. Der hat es mittlerweile geschafft. Tesla bringt ein neues Auto auf den Markt, kündigt das nur an. Hey, wir machen jetzt ein Mittelklasse-Elektroauto, zahlt uns $1,000 und dann seid ihr auf der Liste und könnt das kaufen. Also das geht ja sogar so weit, dass Menschen sagen, hey cool, ich gebe denen jetzt $1,000, damit ich überhaupt die Chance habe, dann irgendwann nochmal, weiß ich nicht, $60,000 draufzulegen, um dann dieses Auto zu kaufen. Und ich weiß ja noch gar nicht, funktioniert das? Und wenn ich mit einer typisch deutschen Brille dann da drauf gucke, wie sind denn die Spaltmaße dieses Autos eigentlich? Also das ist ja der, das, normalerweise kaufe ich als Deutscher, kaufe ich Auto, indem ich in ein Autohaus gehe und dann kann ich das streicheln und anfassen und wie der Lack und das satte Zufallen der Tür oder irgend sowas. Das ist komplett uninteressant, wenn ich einen Tesla kaufe. Tesla hat ja auch in den Showrooms keine Autos stehen. Vielleicht mal eins oder zwei. Das funktioniert ausschließlich darüber, dass sie es geschafft haben, als die Pioniere und letztendlich auch als die Wegbereiter der Elektromobilität wahrgenommen zu werden. Und das kann ich natürlich, das ist jetzt ein Consumermarkt, auch wenn es ein sehr teures Auto ist, das kann ich natürlich, diese Mechanismen kann ich übertragen auf die B2B-Kommunikation. Und das muss letztendlich auch immer so ein bisschen das Ziel sein, genau eine solche Stellung einzunehmen, dass wenn wir heute über Elektromobilität reden, reden wir über das, was Tesla macht. Und selbst wenn VW jetzt viel, viel, viel Geld in die Hand nimmt und sich tolle Leute aus dem Silicon Valley holt, um die eigene Elektrostrategie nach vorne zu bringen, sie werden immer als Nachzügler wahrgenommen werden. Und das ist genau das, was wir halt vermeiden müssen.
Das heißt, ich sag mal, früher war das so, du musst im Kopf deiner Kunden ganz vorne sein. Ne? Das heißt, wenn die ein Thema haben, dann bist du der Erste, an den sie denken, der Erste, an den sie sich wenden, weil sie dir einfach vertrauen, dass du ihnen ja einfach die beste Antwort gibst oder ja, dass du mit ihrem Geld quasi schon ein Produkt entwickelst, was sie dann auch später kaufen können. Mal ganz pragmatisch, du hast gerade gesagt, ja, nicht jeder kann und muss Elon Musk sein oder gibt er noch andere. Sehr pragmatisch. Ich halte mich jetzt für einen Experten und ich habe ein klares Bild von meiner Branche und der Entwicklung dieser Branche, wo ich unterwegs bin. Und ich bespiele jetzt verschiedene Social-Media-Kanäle, ich habe meinen Webauftritt, vielleicht habe ich ein Buch geschrieben und mache auch noch klassische Öffentlichkeitsarbeit, PR. Wo ist da der genaue Unterschied zum Thought Leadership?
Den Thought Leader macht eigentlich die Haltung aus. Das ist jemand, der auch mal unbequeme Dinge thematisiert, der Flagge zeigt, der sich auch in gesellschaftliche Themen einmischt, der so ein bisschen über den Tellerrand hinaus kommuniziert. Also es reicht eben nicht aus, einfach nur ein hübsches Whitepaper zu machen und da nettes Wissen reinzupacken über, weiß ich nicht, was Lösungsstrategien oder irgend sowas, was halt meistens ja so Thema eines Whitepapers ist, sondern es kommt drauf an, tatsächlich auch für das, was man verkaufen will oder das, was man dem Markt mitgeben will, zu brennen und dann auch durchaus in Kauf zu nehmen, dass man aneckt. Jetzt hatten wir Elon Musk als Beispiel schon. Wir können auch Joe Kaeser zum Beispiel angucken, den ehemaligen CEO von Siemens. Auch da geht es oftmals darum, Haltung zu zeigen. Und zwar durchaus kritisch gesellschaftlichen Themen gegenüber, aber natürlich immer im Sinne des eigenen Unternehmens.
Das heißt, diese Thought Leader, diese Meinungsführer sind auch ja richtige, ich nenne es mal Typen, ja, mit Ecken und Kanten, die jetzt nicht versuchen, alles, was sie sagen, mit möglichst viel Bestätigung auch belegt zu bekommen, sondern die auch vielleicht ganz bewusst mal links oder rechts abbiegen, um dann auch zu zeigen, dass ihr, ja, ihr Denken und ihre Haltung letzten Endes auch, ja, ein bisschen ab vom Mainstream oder dem zu Erwartenden geht, ne?
Klar, das schafft natürlich Aufmerksamkeit und es ist so, dass das natürlich auch verschwimmt. Also die Markenwahrnehmung und die Wahrnehmung des Typen, bleiben wir mal bei dem Begriff, das wird letztendlich zusammenwachsen. Und deshalb ist es natürlich sowas, je mehr ich polarisiere, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich. Aber ich muss natürlich aufpassen, dass ich dann, wenn ich so einen omnipräsenten CEO habe, dass ich dann auch nicht die Marke beschädige. Was ja bei Elon Musk immer so ein bisschen so eine Gratwanderung ist. Je nachdem, in welcher Stimmung er gerade mal wieder einen Tweet raushaut, ist Tesla mal ein paar Milliarden mehr oder weniger wert. Das ist schon eine ganz, ganz besondere Rolle und das ist natürlich auch nichts, was man einem deutschen Mittelständler raten kann, solche Kommunikation an den Tag zu legen. Aber nochmal, mein deutsches Beispiel, Joe Käser, der hat sich zur Flüchtlingspolitik oder dem Flüchtlingszuzug in der Flüchtlingspolitik 2015, 16 ganz offen geäußert und hat sich da an die Seite von Angela Merkel gestellt, der deutschen Bundeskanzlerin, und hat dafür natürlich auch in gewisser Weise Prügel bezogen aus gewissen Ecken. Aber gleichzeitig hat Siemens auch unter seiner Ägide durchaus Geschäfte mit autoritären Regimen gemacht. Da gibt es dann für ihn, durchaus irgendwo einen moralischen Kompass, den er für sich hat und den er auch auf seinen Siemens übertragen hat. Und so kann natürlich auch dieses Zusammenwachsen von persönlicher Wahrnehmung und Markenwahrnehmung oder Konzernwahrnehmung dann irgendwo funktionieren.
Das heißt, die Person und die Marke und das ganze Branding, das ist letzten Endes eins, auch in der Wahrnehmung vor allem, ne?
Genau, aber es reicht halt nicht, jetzt herzugehen und zu sagen, wir haben einen CEO, der ist jetzt omnipräsent. Also du hast vorhin gesagt, jetzt habe ich ein White Paper geschrieben, ich mache Social Media Kommunikation und ein bisschen PR.
Ja.
Und das reicht halt nicht. Ich muss halt natürlich auch ein Unternehmen so führen, dass es erfolgreich sein kann oder dass es erfolgreich ist. Und wenn ich das nicht schaffe, dann fehlt mir bei der Thought Leadership natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Und deshalb reden wir ja auch, wenn wir über Thought Leadership Kommunikation reden, nicht nur über PR, was ein Baustein ist, oder PR und Social Media Kommunikation. Da kann man jetzt so Social Media subsumieren unter PR. Das ist, dient ja nur dazu, Reichweite zu schaffen. Ich muss gleichzeitig eine Vertriebsorganisation haben, die auch so erfolgreich ist, dass ich Produkte verkaufen kann. Und wenn es da hakt, dann nützt es mir nichts, wenn ich auf der Hannover-Messe irgendwie von allen gegrüßt werde, weil alle irgendwo mal in der FAZ oder in den VDI-Nachrichten gelesen haben, dass ich ein verquerer Kopf bin und wirre Ideen habe, dann werde ich ja eher belächelt. Aber wenn ich es dann auch noch schaffe, da erfolgreiches Geschäft zu machen und jedes Jahr auch Zahlen hinzulegen, die dazu dienen, das, was ich behaupte, auch wirklich zu unterfüttern und eine Basis dafür sind, dann ist es letztendlich erst, dann habe ich erst so Leadership.
Noch ein Gedanke zu diesem großen Thema. Wenn ich das jetzt meinen Kindern erzählen würde, die würden sagen, das ist doch ein Influencer. Wo liegen da die Unterschiede? Gibt es da wirklich Erfolgsfaktoren, die sagen, nee, du bist kein Influencer, du bist dann wirklich ein Meinungsführer?
Na, der Influencer hat Wirkung. Aber hat er auch Haltung? Da möchte ich so ein bisschen ein Fragezeichen dran machen. Die meisten Influencer, wenn ich mein Instagram-Feed aufmache, dann geht es da um perfekt gestylte Menschen, die Beauty- oder Nahrungsergänzungsmittelprodukte versuchen, an den Mann und an die Frau zu bringen, oder irgendwelche Fitness-Gurus. Das ist für mich das Influencer-Dasein. Die werden letztendlich von Dritten dafür vergütet, dass sie solche Produkte anpreisen. Also als Influencer habe ich Reichweite und monetarisiere meine Reichweite, indem ich halt sage, und wenn ich jetzt in den B2B-Bereich gucke, keine Ahnung, irgendein erfolgreicher Handwerksmeister, der auf der Baustelle steht und sagt, guck mal hier, das ist die beste Schlagbohrmaschine, die ich jemals gesehen habe, und unten in den Kommentaren gibt es einen Link, da kannst du es kaufen. Wäre jetzt vielleicht ein Influencer im B2B, aber das ist aus meiner Sicht noch kein Thought Leader, weil er steht ja nicht für die eigene Marke in dem Sinne oder in dem Fall, sondern halt steht für eine andere, macht einfach nur seine Reichweite zu geben. Auch das ist ein Modell, was sicherlich in der B2B-Kommunikation anwendbar ist. Aber für mich als Unternehmen heißt es, ich muss mir dann Influencer suchen, die ich für meine Kampagne nutzen kann, die mir also Reichweite verschaffen. Und die natürlich, ein Influencer in dem Fall ist nichts anderes als ein Testimonial, der halt sagt, ja, ich habe diese Papiermaschine dort gekauft für 360 Millionen Euro und ich mache damit super Papier.
Okay. Ja, jetzt hast du die Werkzeuge ja schon mal angesprochen. Wenn wir mal Content-Marketing oder Lead-Generierung einfach mal als Werkzeug nehmen, in welchem Zusammenhang stehen die da?
Also wir haben diesen Dreiklang PR, Content-Marketing und Lead-Management und ganz im Zentrum steht eigentlich der Content. Das ist auch die schwerste Aufgabe. Ich muss es schaffen, eine Geschichte zu entwickeln, wobei Geschichte jetzt despektierlich klingt. Ich muss es schaffen, Fakten so aufzubereiten und so spannend darzustellen, dass mein User-Leser sagt, okay, das ist für mich relevant und das ist für mich glaubwürdig und das bringt mich irgendwie in meinem Alltag weiter. Also wir haben das ganz klassisch gesehen, als die DSGVO eingeführt worden ist, in den, 12 bis 18 Monaten vor diesem Stichtag gab es ganz, ganz viele Anwälte, die Content produziert haben, wie man sich denn auf diesen Tag vorbereitet. Und das gab es in verschiedener Güte. Und da gab es sicherlich auch sehr, sehr gute Angebote und sehr gute Angebote, die auch dann dazu geführt haben, dass dieser Content dann letztendlich dazu geführt hat, dass es eine Conversion gab. Also dass Menschen, die das gesehen haben, die ein YouTube-Video gesehen haben, die einen White Paper runtergeladen haben oder einen Blogpost gelesen haben über die Einführung der DSGVO, dann gesagt haben, hey cool, das geht in meine Richtung, der Typ ist vertrauenswürdig und diesem Anwalt gebe ich jetzt ein Beratungsmandat. Der soll jetzt bei mir, keine Ahnung, das interne Thema, wie gehe ich mit Mitarbeiterdaten um, das soll er jetzt mal glatt ziehen und diese notwendigen Dokumentationen dazu erstellen. So, nun geht es ja darum, also jetzt geht es in zwei Richtungen. Ne? Ich habe diesen hochwertigen, relevanten und möglichst unikablen Content. Das gab es dann bei der DSGVO-Einführung irgendwann nicht mehr. Tatsächlich unikablen Content, weil alle voneinander abgeschrieben haben, behaupte ich jetzt mal, und alle das Gleiche erzählt haben. Das heißt, dieser Content hat dann irgendwann nicht mehr dazu geführt, dass es Conversion gab. Weil wenn das beliebig verfügbar ist, dann ja, ist es nett, aber dann muss ich eigentlich nirgendwo mal auf ein Knöpfchen drücken und sagen, hier sind meine Adressdaten, hier ist meine Werbeeinwilligung.
Genau.
Da krankt es dann. Habe ich aber unikablen Content, dann kommt es genau dazu. User-Leser füllt ein Formular aus, User-Leser gibt eine Werbeeinwilligung ab und eine Einwilligung zur Datenspeicherung und dann setzt Lead-Management an. Dann kann ich ja diesen Adressdatensatz nicht an den Vertriebler geben und sage, hier, ruf den mal an, mach den mal klar. Weil der ja in seiner Customer Journey wahrscheinlich ganz am Anfang steht. Der ist überhaupt noch nicht so weit, dass er mit einem Vertriebler reden möchte. Das heißt, ich muss diesen Prozess dann orchestrieren und diesen Lead, den ich habe, so weiterentwickeln, dass er irgendwann sales ready, heißt es dann, ist, dass der Vertriebler auch gerne zum Telefonhörer greift, weil er weiß, das wird ein Telefonat auf Augenhöhe sein. Der Ansprechpartner, also User, Leser, hat schon ein gewisses Vorwissen und er kann dann mit dem über irgendwelche offenen Fragen reden, vielleicht sogar schon über Vertragsdetails, Lieferfähigkeiten und so weiter und so fort. Also die Qualifizierung ist dann ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt vom Content in die andere Richtung gucke, brauche ich natürlich, also in die PR-Richtung gucke, brauche ich natürlich für meinen Content Reichweite. Es nützt ja nichts, viel Energie, Zeit und Geld in ein Papier zu stecken oder ein Video zu stecken, was dann ein Dasein auf ein YouTube fristet und irgendwie 5 oder 8 oder 10 Zugriffe im Monat hat. Ne? Yep. Das heißt, aber das Schöne ist ja, wenn ich guten Content habe, dann kann ich diesen guten Content auch nehmen und damit auf Journalisten zugehen und sagen, guck mal hier, wir haben uns richtig Mühe gemacht und wir haben was aufgeschrieben, das hat vor uns noch kein anderer aufgeschrieben. Das ist für deine User-Leser, lieber Journalist, interessant. Und dann, da bin ich bei den klassischen Nachrichtenfaktoren, die eine Frau Neumann in den 50er oder 60er Jahren des letzten Jahrhunderts schon aufgeschrieben hat, dann sagt der Journalist, cool, das ist spannend für meine Leser, da mache ich eine Geschichte draus. Da mache ich ein Interview mit dir oder einen Fachartikel oder einfach nur eine kleine Notiz, dass man bei dir sowas runterladen kann. Das funktioniert. Und so ergibt sich dann letztendlich ein Dreiklang der Gewerke, der dazu führt, dass ich spannende Geschichten habe, dass die spannenden Geschichten von vielen Leuten wahrgenommen und gelesen werden und dass die Conversion auslösen und damit meinen Vertrieb befeuern. Und wenn ich dann noch ein gutes Produkt habe, das ist natürlich auch noch eine ganz wesentliche Bedingung, dann werde ich irgendwann auch gutes Geschäft machen. So, und wenn ich dann, dann komme ich wieder zur Thought Leadership auf der strategischen Ebene, kann ich dann daran arbeiten, das so zu perfektionieren und auch so, sag ich mal, breit zu verbreitern oder sichtbar zu werden, dass ich dann irgendwann Thought Leader werden kann.
Jetzt habe ich das mit der Komplexität auch ganz live erfahren, genau. Aber im Grunde, wenn ich jetzt an viele Menschen denke, die ich kenne oder Unternehmen denken, ist das natürlich jetzt eine Sichtweise auf den ganzen Prozess, die jetzt so diese klassischen Strukturen, insbesondere die ja immer noch Trennung von Marketing und Vertrieb, doch irgendwie ja versucht aufzubrechen, oder? Also ein Stück weit mehr von oben oder von der Seite drauf zu gucken, weil sonst ja klassisch Marketing, ich sag mal ein bisschen salopp, wir hauen was raus und wenn Response kommt, dann stürzt sich der Vertrieb drauf.
Ja, das geht natürlich gar nicht mehr. Diese Silo-Denke ist völlig überholt. Leider ist es natürlich so, dass die meisten Unternehmen in Silos organisiert sind. Das geht bis dahin, dass in der Geschäftsführung unterschiedliche Geschäftsführer zuständig sind für Marketing und Vertrieb und dann vielleicht der Vorstandsvorsitzende oder der Hauptgeschäftsführer dann noch für das Thema Unternehmenskommunikation. Und das ist auch eine der für uns im Agenturgeschäft, sag ich mal, forderndsten Aufgaben, da anzusetzen und diese Strukturen zumindest mal durchlässig zu machen. Ich sage jetzt mal ganz bewusst nicht aufzubrechen, weil wir natürlich nicht in der Position sind, einem Unternehmen eine Organisation, Reorganisation zu verschreiben. Das wollen wir auch gar nicht, aber es muss ein gegenseitiges Verständnis da sein für die Rolle des jeweils anderen und es muss eine Durchlässigkeit da sein. Und Marketing und Sales, das ist der Dauerbrenner. Die Marketingleute machen hübsche Broschüren und die Salesleute sagen, damit kann man nicht verkaufen. Und die Marketingleute sagen, doch, die Broschüren sind aber super, aber ihr seid einfach zu blöd zum Verkaufen. Diesen Konflikt, den gibt's, glaube ich, solange es irgendwie Unternehmen gibt und diese Rollentrennung zwischen Marketing und Vertrieb gibt, daran ein Stück weit zu arbeiten. Aber auch das funktioniert natürlich, wenn ich dieses gemeinsame Ziel einer Thought Leadership ins Unternehmen hineinbringen kann, wenn das in allen Köpfen drin ist, dass man sagt, hey, wir kommunizieren ganz bewusst so, wie wir kommunizieren, weil wir da draußen Leute aufrütteln wollen, weil wir uns an die Spitze setzen wollen. Und damit kann ich natürlich auch eine gewisse Aufbruchstimmung erzeugen, um die Leute mitzunehmen. Das andere ist natürlich, ich muss, wenn ich so etwas einführe, sehr schnell Erfolge liefern können. Weil wenn ich das nicht schaffe, wenn ich ein Jahr brauche, bis da irgendwelche vernünftigen Sales Leads reinkommen, dann ist das natürlich das Projekt verbrannt. Das funktioniert nicht, weil dann werden sich alle wieder in ihre Silos zurückziehen und werden sagen, ja, machen wir doch mal das, was wir immer gemacht haben, weil das hat die letzten 80 Jahre ja auch funktioniert.
Und jetzt ist so der Zeitpunkt, wo ihr auf den Plan tretet. Wenn du dieses Konzert, so nenne ich es mal einfach jetzt so, siehst, welche Rolle spielt ihr da drin? Du hast gesagt, wir wollen jetzt, wir machen keine Unternehmensberatung, wie auch immer, aber seid ihr eher so der Dirigent oder spielt ihr die erste Geige oder seid ihr der Orchestermanager? Wie beschreibst du euch da?
Wir kommen dann ein bisschen, ich würde sagen, wir kommen eher aus dem Jazz. Wir geben eine Tonart vor und einen Takt und dann machen wir gemeinsam Musik. Und dann gucken.
Wobei ja im Jazz oftmals die Takte eher nicht so sind wie gewohnt, sondern eher krumm, ne?
Ja, neue Wege gehen schadet ja nicht.
Okay.
Ja, genau. Aber wir bewegen uns schon in dem normalen Konzert, also im normalen Bereich, so Dur und Moll, das schon. Wir werden keine ganz ausgefallene Musik machen, natürlich nicht. Also wir geben den Takt vor, wir legen quasi ein Thema fest und dann sorgen wir dafür, dass Marketing und Sales und die Unternehmenskommunikation gemeinsam musizieren, also gemeinsam Musik machen und dann ist die Frage, ob wir mal ein Instrument übernehmen. Natürlich. Es kann durchaus sein, dass wir mal das Saxophon oder das Schlagzeug oder irgend sowas dann letztendlich mitbringen, also quasi operativ tätig werden in PR, Content-Produktion, SEO, bis hin zur Einführung von CRM-Systemen. Auch das sind Projekte, die wir durchaus ab und an mal auf dem Tisch haben. Und ja, letztendlich geht es aber immer darum, das zu stärken, was beim Kunden vorhanden ist. Also den Leuten den Freiraum zu schaffen für die Improvisation, sag ich mal. Und das ist dann sowas, dass wir halt ja tief einsteigen, gemeinsam mit dem Kunden, um mit diesem Musikbild zu bleiben. Ich versuche das gerade mal. Gemeinsam Musik zu machen und dass sie wohl klingt, dass sie Gehör findet, dass sie ein Publikum findet. Und dann natürlich in der Improvisation auch Dinge auszuprobieren, mal ein paar Takte. Und wenn wir merken, okay, da geht das Publikum jetzt nicht so mit, dann wechseln wir auch mal das Instrument, dann improvisiert halt wer anders. Auch das gehört dazu. Also es ist, um es ein bisschen zu verwissenschaftlichen, es ist ein heuristischer Ansatz, den wir da verfolgen. Man probiert Dinge aus und nicht alle Dinge funktionieren auch in allen Märkten oder bei allen Unternehmen gleich. Einfach so der normale Alltag, das Ding auszuprobieren. Und wichtig ist, dass natürlich das Ganze harmonisch klingt letztendlich und dass das Publikum dabei bleibt.
Interessant und vielleicht auch ein Kennzeichen von Meinungsführerschaft und eurer Expertise, einfach auch zuzugeben dem Kunden gegenüber, wir müssen improvisieren. Wir wissen viel, aber wir müssen auch mal Wege gehen und kurz stehen bleiben und dann nochmal zurückschauen und überlegen, gehen wir weiter oder nicht. Und auch das dem Kunden zu vermitteln, wir brauchen euch dabei. Ihr seid stark, wir haben unsere Stärken woanders. Also das hört sich klassischerweise nicht nach einer Dienstleistung an, sondern eher nach einer Partnerschaft.
Absolut. Und es ist so ein agiler Ansatz, ne? Also wir arbeiten in kurzen Iterationen, man probiert Dinge aus, wenn sie funktionieren, entwickelt man sie weiter, wenn sie nicht funktionieren und wir zum Schluss kommen, man kann sie nicht weiterentwickeln, dann lässt man es halt, dann macht man andere Dinge. Wichtig ist, dass man das große Ziel nicht aus den Augen verliert und dass man, quasi immer wieder zum Thema zurückfindet, um jetzt wieder dieses Jazzbild zu bedienen. Ne?
Jetzt weiß ich, dass viele kleinere Unternehmen sich gern mit diesen Themen beschäftigen wollen oder es auch schon tun im Ansatz und auch wissen, dass das notwendig ist. Also sie haben die Zeichen der Zeit erkannt, vielleicht auch gerade jetzt noch ein Stückchen durch diese besondere Pandemiesituation. Aber sie haben, Respekt vor so einem großen Beratungsprojekt und dem gefühlten Aufwand, der damit verbunden sein kann. Könnt ihr da auch unterstützen? Also gibt es für Mittelständler, kleine Unternehmen, so eine Art Health-Check, der durchgeführt werden kann, wo ich sehe, wo ich stehe und wo so das, was wir alle möchten, so die tief hängenden Früchte geerntet werden können und wo ich dann schrittweise auch mich weiterentwickeln kann, aber immer auf hohem Niveau.
Ja. Das gibt's tatsächlich. Wir haben nämlich vor 18 Monaten uns genau diese Frage gestellt, muss eigentlich jedes Projekt immer bei Null anfangen? Und bei Null anfangen heißt für mich, wenn wir also am Anfang eines Projekts stehen, geht's ja zunächst einmal darum, tief in diese Silos reinzugucken. Was ist eigentlich da? Was passiert? Wie laufen die Abstimmungsprozesse im Unternehmen? So ganz einfache, banale Fragen, die wir dann stellen. Habt ihr Buyer-Personas definiert? Und an dem, was man dann im Gesicht seines Gegenübers sieht, weiß man auch sofort, okay, ungefähr wo stehen die? Wenn das nicken und na klar, machen wir, setzen wir ein oder ja, haben wir mal drüber nachgedacht, aber dann vielleicht doch nicht oder man guckt halt komplett in überraschte Augen, dann weiß man schon ungefähr, wo die jeweils dann stehen in ihren Projekten. Und aus all diesen Fragen, die wir traditionell am Anfang von Projekten gestellt haben, haben wir Beratungsprodukt herausgearbeitet. Das nennt sich Marketing and Sales Assurance. Das ist letztendlich ein Fragebogen mit 110 Fragen, die wirklich tief in die Substanz abchecken, sag ich mal. Und das ist ein Produkt, das kann man im Prinzip, also wir sind jetzt gerade dabei, das in den Markt einzuführen. Das kann auch jede Agentur mit einem Kunden ausprobieren. Das kann jeder Unternehmer da draußen selber ausprobieren. Man beantwortet quasi diese Fragen, wird sicherlich nicht alle Fragen gut beantworten können. Das ist auch Sinn der Sache natürlich, weil sonst ist man ja perfekt aufgestellt. Und sieht dann in der Auswertung, die wir dann hier standardisiert oder ja teilstandardisiert machen, sieht dann sehr klar, wo denn diese Low-Hanging Fruits, von denen du gesprochen hast, sind, wo ich dringend ansetzen muss. Das gibt dann auch so eine Prioritätenliste, wo wir sagen, also da musst du unbedingt ganz schnell was tun. Da hast du auch dann den größten Effekt. Und das sind Dinge, da müsstest du mal drüber nachdenken. Also wenn zum Beispiel kein CRM-System vorhanden ist, dann fange ich natürlich nicht mit dem CRM-System an, weil das ist im Zweifel ein Projekt von 1,5 oder 2 Jahren, sowas einzuführen.
Ja.
Das torpediert den gesamten Veränderungsprozess natürlich, sondern ich fange mit den Low-Hanging Fruits an. Und das kann man da genau rausarbeiten. Aber jetzt lass mich diesen einen Satz noch sagen, um so ein bisschen die Euphorie zu bremsen vielleicht. Wenn man Thought Leader werden will, braucht es natürlich eine gewisse Unternehmensgröße und ein gewisses Alleinstellungsmerkmal im Markt. Ich kann jetzt also nur sehr, sehr schlecht mit einem Produktionsunternehmen mit 20 Leuten, die, weiß ich nicht, was Werkzeuge herstellen, wie es wahrscheinlich hundert oder tausende in Deutschland gibt, von heute auf morgen eine Thought Leadership-Rolle im Markt erreichen. Dazu werde ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen wachsen müssen und Themen besetzen oder Themen finden müssen, die die anderen eben nicht haben. Also es wäre, glaube ich, jetzt für so ein 20-Mann-Werkzeugmacher Unternehmen wäre das eine Überforderung, mit einem solchen Konzept loszulaufen.
Wobei du ja eben oder vorhin auch gesagt hast, durch eure verschiedenen Gewerke könnt ihr ja auch jetzt ohne den großen Thought-Leadership-Gedanken ja auch unterstützen, was die einzelnen Themen angeht, Lead-Generierung, Content-Generierung und Reichweite und so weiter.
Klar, irgendwo muss man anfangen. Das ist ja auch dann das Ergebnis dieser Marketing- und Sales-Assurance. Dass ich weiß, wo ich stehe, dass ich Handlungsfelder definieren kann und dass ich dann vielleicht sage, okay, wir haben, weil wir Produktinnovationen in der Pipeline haben, die in einen speziellen Bereich gehen, wo noch kein anderer innoviert hat, dass wir uns dann mittelfristig auf einen Weg machen und sagen, okay, in dem Bereich schaffen wir es, wirklich auch eine Meinungsführerrolle zu entwickeln, dann ist das sicherlich ein Prozess, den man auch mit einem kleineren Unternehmen dann über Jahre natürlich streckt und dann angehen kann.
Wow, ich sag mal vielen, vielen Dank. Das für mich zumindest und vielleicht auch für diejenigen, die da draußen zuhören dann, ist das ja immer so eine Frage, diese in Anführungszeichen Buzzwords, ne? Thought Leadership und so weiter. Was steckt wirklich dahinter? Also für mich ist da jetzt einiges klar geworden und indem du einfach jetzt auch im Verlaufe des Gesprächs diese Komplexität entzerren konntest, habe ich wieder gemerkt, komplex ist eben auch nicht gleich kompliziert, ja, wenn man damit umgehen kann. Und da danke ich dir dafür, wünsche ich euch viel Erfolg in diesen spannenden Zeiten gerade. Und wenn es jetzt eben um diesen Check geht oder generell um Kontaktaufnahme, dann findet jeder, der das möchte, alle Informationen dann auch in den Shownotes und kann mit euch Kontakt aufnehmen. Jo, vielen Dank, lieber Jens, und alles Gute.
Ich habe zu danken, Markus, hat Spaß gemacht. Das war eine spannende halbe Stunde. Die Zeit ist rasend schnell vergangen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Siehst du mal. Bis demnächst.
Danke, tschüss.